Ich lese uns ein paar Zeilen aus Johannes 10 vor. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht, und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen.
Ja, guten Morgen auch von mir. Komm ein bisschen nach vorne, dass der Hall ein bisschen verschwindet. So, jetzt. Ja, Joel hat uns gerade schon ein bisschen mit hineingenommen. Wir starten in eine neue Reihe und ich werde damit anfangen. Ich heiße Aaron, ich bin Pastor hier dieser Kirche und ich freue mich, dass du hier bist, vielleicht zum ersten Mal. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, das steht auf dem Programmheft drauf, dein nächster Schritt, was macht eigentlich christlicher Glaube aus? Und vielleicht bist du ja noch relativ frisch irgendwie so dabei, vielleicht beschäftigst dich mit Kirche und dann ist das vielleicht eine gute Frage, auch da anzufangen und zu sagen, Mensch, ja, was macht denn diesen Verein oder diesen Laden hier so aus? Und womit beschäftigen sich Leute, die bei der Kirche mittendrin dabei sind? Ja? Und es hat zu tun, und das steht in dieser Überschrift auch mit dabei, mit einem christlichen Leben. Ja? Aber was bedeutet das konkret? Damit wollen wir uns beschäftigen. Und in dieser Frage steckt eben auch drin, so was macht eigentlich gutes Leben aus? Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, ich bin eigentlich schon ziemlich lange Christ und ich merke, oder ich habe manchmal das Gefühl, ich glaube auf der einen Seite irgendwie an Jesus und was er für mich getan hat und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, so das, wie mein Leben aussieht, hat oft zu wenig damit zu tun oder ich fühle mich manchmal sehr weit weg von diesem Jesus und da ist irgendwie wenig Verbindung so da. Da klafft eine Lücke zwischen dem, was ich mir eigentlich wünsche und dem, wenn ich mir mein Leben so anschaue. Dann herzliche Einladung, dich durch diese Predigtreihe vielleicht neu auch ins Nachdenken herausfordern zu lassen. Und gleichzeitig stellen wir diese Frage, so was bedeutet eigentlich christliches Leben, nicht einfach irgendwo, sondern wir stellen sie 2023 hier in Cottbus. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das im Hinterkopf zu haben, wenn wir über was ist eigentlich gutes Leben oder was ist vielleicht auch ein christliches Leben, nachdenken, dann hat es damit zu tun, wie ist eigentlich das Setting, in dem wir drin sind. Es gibt Leute, die nennt man Soziologen, die beschäftigen sich Tag ein, Tag aus damit, so was ist eigentlich Leuten wichtig, was beschäftigt sie. Und das wird in den nächsten Wochen immer mal wieder anklingen, dass wir uns eigentlich in einem besonderen kulturellen und gesellschaftlichen Moment gerade befinden. John Mark Comer, von dem haben wir so ein paar Ideen geklaut, auch für diese Reihe, und da werden wir immer mal wieder drauf Bezug nehmen. Der sagt so, wir leben in einem besonderen, er nennt es auf Englisch cultural moment, also eine besondere Situation, in der wir drin sind, und er sagt, es sind mehrere Faktoren, die da drinstecken, die sehr besonders sind. Zum einen, wir leben in einer bestimmten Zeit, was man moderne oder postmoderne, je nachdem, welche Begriffe man hernimmt. Und er sagt, auf der einen Seite ist es gut, dass wir in dieser Zeit leben, weil ich glaube, die meisten von uns sind zum Beispiel ganz froh, dass wir nicht mit dem Pferd anreisen mussten, ja, sondern wir hatten ein Fahrrad oder wir sind mit den Öffis oder mit dem Auto hierher gekommen. Ja. Also das gehört zur Moderne dazu. Ich konnte heute früh checken, wie das Wetter ist, mal kurz in der App und habe gesehen, ja, alles gut, wir werden einen schönen Tag verbringen, ich muss mir keine Regenjacke anziehen, geht los. Ja, lauter gute Sachen, die wir dadurch haben, aber gleichzeitig gibt es auch so ein paar herausfordernde Dinge. Ja. Also wir leben in einem digitalen Zeitalter, das Handy, Smartphone ist nicht mehr wegzudenken. Ja. Ich habe neulich zwei Freunde gesehen, die saßen nebeneinander und jeder hatte sein Handy so in der Hand. Ja. Und das war ihre Zeit, ihre Freundschaftszeit zusammen. Wir leben in einer Zeit, wo es um das persönliche Ich geht. Ja. So, ich entscheide, was gut und richtig ist für mich, und gleichzeitig distanziert man sich ein Stück weit voneinander, ja, weil man es immer schwieriger aushält, wenn es Leute gibt, die Dinge vielleicht ganz anders sehen als ich, obwohl wir eigentlich in einer Zeit leben, wo wir von Toleranz sprechen. Wir sind ständig gestresst. Ja, also wann war das letzte Mal bei dir, dass du Langeweile hattest? Also als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, bei mir war es wahrscheinlich so etwa 1994, als ich mit meinem Bruder zusammen mit so Matchbox-Bussen spielen musste. Ja, das war für mich so der Albtraum oder das Schlimmste. Und da habe ich mich gelangweilt. Ja, das war für mich Langeweile. Wir haben immer zu tun, wir haben das Gefühl, eigentlich ständig etwas hinterherrennen zu müssen. Wir kommen gar nicht hinterher. Dann sagt er, ein zweiter großer Faktor, nicht wir leben in der Zeit von Moderne oder Postmoderne, sondern er sagt, wir sind die erste erwachsene Generation, die das Nebenprodukt von Scheidung ist. Wir sind die erste erwachsene Generation, die das Nebenprodukt von Entscheidung ist. Vielleicht ist nicht jeder hier Entscheidungskind, aber ich glaube, dass es sind mittlerweile mehr Kinder, die sozusagen auch mit Scheidung zu tun haben, und damit verbunden sind ganz viele emotionale Schmerzen, ja, vielleicht Vaterwunden, Herausforderungen mit der eigenen Mutter, Konflikte innerhalb von Familie. Und er sagt, wir sind immer unfähiger, mit Konflikten umzugehen. Und das Dritte sagt er, wir sind in einer postchristlichen Gesellschaft, also hier in Cottbus kann man sagen, erst recht, ja, man wird schon ein bisschen komisch manchmal angeguckt, wenn man sagt, so, ich bin irgendwie Christ oder Pastor, so, was ist das, was macht man da? Also Kirche ist so weit weg von den Gedanken der allermeisten Leute hier in Cottbus. Und mittendrin, ja, und du bist hier, und schön, dass du da bist mit all deinen Herausforderungen, vielleicht mit deiner Handysucht, mit deinen Verletzungen aus deiner Kindheit, mit verschiedenen Mustern, wo du sagst, die würde ich eigentlich am liebsten über Bord werfen, Sachen, die du dir angewöhnt hast, wann du ins Bett gehst, was du dir für Zeug reinziehst und wo du dir vielleicht auch Änderungen in deinem Leben wünschst. Herzlich willkommen. Ja? Schön, dass du hier bist und dass wir zusammen heute hier darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich gutes christliches Leben. Und wir haben gerade den Bibeltext gehört, und ich möchte mit uns über drei Sachen nachdenken, was hier drin steckt, wo es um christliches Leben geht. Und das erste ist ein Versprechen, ja, Leben in Fülle, so steht es hier, das Versprechen, Leben in Fülle. Das zweite, der Weg, ein Leben als Schaf. Das dritte, der Grund, Leben für Leben. Das Versprechen, Leben in Fülle, der Weg, Leben als Schaf und der Grund, Leben für Leben. Das Versprechen, Leben in Fülle. Also dieser Text, wenn ihr nochmal euer Programmheft aufschlagt, der steigt ja gleich sehr steil ein. Er beginnt mit einem großen Versprechen. Jesus sagt hier zu den Leuten, die mit ihm unterwegs sind, die sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, sagt er, ich bin aber gekommen, um ihm Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Oder man könnte auch sagen, so, ich bringe euch Leben, ich bringe euch das gute Leben, ja, das, wonach ihr euch sehnt, das, wofür es sich lohnt zu leben. Also, was ist christliches Leben? Christliches Leben ist ein Leben in Fülle oder das gute Leben. So sagt es Jesus hier, und das ist erstmal nur eine Behauptung. Ja? Also das kann jeder sagen. Eis Kreschke sagt von sich, wir machen das beste Eis, Kännchen klein oder Da Capo, die sagen auch, ja, wir machen das beste Eis. Wer aber letztlich das beste Eis macht, das muss ich natürlich auch erst mal zeigen. Ja? Man kann viel sagen und das wirft natürlich eine Frage auf, die der christliche Glaube beantworten will. Ist das, was hier drin steckt, ist das so gut, dass es sich lohnt, dafür zu leben? Ist das, was am Ende vielleicht dabei rauskommt, tatsächlich so gut, dass man sagen könnte, okay, dafür setze ich mich ein, ja, dafür gebe ich Gas, das lohnt sich zu leben. Und wir werden uns in den nächsten Wochen immer wieder damit beschäftigen, was macht eigentlich dieses gute Leben, dieses christliche Leben aus und ist es dieses gute Leben? Und was dieser Satz aber auf jeden Fall auch aufwirft, wo Jesus sagt, ich habe Leben und ich möchte euch ein Leben geben in Fülle, ist, dass wir alle diese Frage in irgendeiner Art und Weise in uns tragen und beantworten müssen. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von James Smith. Der ist Professor für Philosophie und das Zitat ist vorne abgedruckt und er schreibt, was macht eigentlich Menschsein aus? Und er sagt, Menschsein bedeutet, von einer Vorstellung vom guten Leben belebt und ausgerichtet zu sein. Von einer Vorstellung dessen, was wir als aufblühend oder aufblühendes Leben betrachten. Und das wollen wir. Wir begehren es. Wir sehen uns danach. Das ist der Grund, warum unsere grundlegendste Ausrichtung auf die Welt die Liebe ist. Wir werden von unseren Sehnsüchten ausgerichtet, von unseren Wünschen gelenkt. Wir übernehmen Lebensweisen, die mit solchen Vorstellungen vom guten Leben verknüpft sind, meist nicht, weil wir unsere Optionen durchdenken, sondern weil irgendein Bild unsere Vorstellungskraft einfängt. Was ist das gute Leben? Und hier steckt drin, er sagt, das macht eigentlich Menschsein aus, dass wir alle irgendwo diese Frage stellen. Und egal, wer du bist, ob du dich als besonders christlich oder nicht ansiehst, in uns allen steckt sozusagen so ein inneres Bild, so würde James Smith sagen. Ein Bild von dem, wo wir sagen, boah, so stelle ich mir gutes Leben vor. Ja, für Joel war das Pulled Pork. Und es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Und ich glaube auch manchmal Dinge, die miteinander konkurrieren. Und die ploppen hoch durch unsere Gesellschaft, in der wir drinstecken, und in Geschichten, die ein gutes Leben ausmachen. Was sind so Bilder unserer Zeit, wo wir das vielleicht sehen? Und ich glaube, ein Ausdruck von diesen Bildern ist, was wir haben sogar einen Namen dafür, was wir in Werbung ständig sehen. Ja? In Werbung werden pausenlos Bilder vorgeführt und gesagt, ey, das ist das gute Leben. Ja? Wenn du das hast, dann kannst du das Glück sozusagen kaufen. Und vielleicht kennt ihr das auch, man braucht wieder ein paar neue Sachen zum Anziehen und dann geht man vielleicht einkaufen und dann hat man diese Sachen und merkt, ich brauche eigentlich auch noch andere Sachen. Ja? Also es ist nicht automatisch so, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt alles zufriedenstellend. Und Michael Nast, der hat das Buch geschrieben, Generation beziehungsunfähig, ist aus Berlin, meines Wissens nach kein Christ, aber er drückt das so aus. Er sagt, auch wenn wir uns, könnt ihr auch in den Zitaten nachlesen, auch wenn wir uns das selten eingestehen, weil wir uns ja alle als so individuell empfinden, wollen wir den anderen entsprechen. Wir wollen dazugehören, mitmachen. Wir leben in einem System, dessen Produkte wir einfach nun mal sind, ob wir nun wollen oder nicht. Wir können uns ihm nicht entziehen. Es ist ein System, das Konsumenten braucht und daran orientiert sich auch unser Verständnis von Glück. Überall geben uns die Medien vor, wie unser Leben und unser Glück aussehen sollen. Als wäre Glück eine Gratisbeilage ihrer Produkte. Man nimmt uns an die Hand und schreibt uns vor, wie wir glücklich sein sollen. Es ist ein vorgegebenes Glück, das nichts mit uns zu tun hat. Ein fremdes Glück, nach dem wir streben, um dann irgendwann enttäuscht festzustellen, dass unsere Erwartungen an dieses Gefühl viel zu hoch waren, dass wir es überschätzt haben. Er sagt hier, es gibt verschiedene, sozusagen in diesem Bilder vom guten Leben. Und viele von diesen Bildern vom guten Leben sind aber die eigentlich uns sozusagen fremd zugeworfen werden und sagen, wenn das in deinem Leben so funktioniert, ja, dann hast du das gute Leben. Dann hast du Glück und Zufriedenheit. Und es gibt, ich habe so ein paar Schlagwörter. Ja, was könnte das sein? Und die Frage ist, hinter diesen Dingen, ist ein fremdes Glück, nach dem wir streben, um dann irgendwann enttäuscht festzustellen, dass unsere Erwartungen an unsere Gefühle viel zu hoch waren. Also sind diese Bilder, die wir in unseren Köpfen haben, von dem guten Leben, erfüllen sie das tatsächlich? Und so ein paar Schlaglichter, die ihr vielleicht auch kennt, ja, können sein, zum Beispiel eine erfüllende Arbeit zu haben. Ja, und man ist ständig gefühlt dahinterher zu sagen, ja, das brauche ich. Oder die besonderen Urlaubserlebnisse an ganz verschiedenen Stellen gewesen zu sein, um dann zu sagen können, ja, das macht gutes Leben aus. Oder die glückliche Familie, ja, das, was ich mir immer gewünscht habe und vielleicht die Familie haben, die merken, okay, so glücklich ist es auch wieder nicht. Oder sexuelle Abenteuer, ja, Verschiedenes auszuprobieren, nicht einfach nur zu sagen, das geht jetzt nur mit einer Person. Oder vielleicht auch dieser Wunsch, einfach mal, ja, in unserer Gesellschaft, einfach mal die Tür zuzumachen, ist auch vielleicht so ein Bild, sozusagen, ich will einfach nur meine Ruhe und aus dem System raus. Und das sind so verschiedene Bilder, die da sind, vielleicht auch in unseren Köpfen und die auch miteinander konkurrieren oder zum Teil auch gar nicht zusammenpassen. Und dann gibt es noch in all diesen Dingen drin so diesen Jesus-Weg, ja, diese Möglichkeit, diesen Weg. Und die Frage ist nicht, glaubst du an Gott oder nicht, sondern hält dieses Bild von dem guten Leben, das du in dir trägst oder die du in dir trägst, halten sie diese Versprechen? Oder ist es, wie bei Michael Nast sagt, auch nur ein fremdes Glück, nach dem wir streben, um dann irgendwann enttäuscht festzustellen, dass unsere Erwartungen an dieses Gefühl viel zu hoch waren, dass wir es überschätzt haben? Und mit diesem offenen Blick wollen wir sozusagen an das Leben herangehen, im Allgemeinen, und auch mit dieser Frage wollen wir an dieses Angebot von Jesus herangehen. Ist das, was Jesus hier anbietet, ist es vielleicht, hält es gar nicht das, was es verspricht? Oder ist es vielleicht besser, als was ich mir gewünscht habe? Und ich glaube, dass ich kann nicht, und wir als Kirche können auch nicht sagen, ja, das ist so gut und deswegen musst du es unbedingt haben, sondern es ist etwas, was du selber entdecken musst und wo wir dich einladen, dass du mitgehst auf diesem Weg. Er lädt uns ein zu einem Leben, das voller Liebe ist, das uns bereit macht, wo wir lernen, unseren Blick von uns selber wegzunehmen. Zu einem Leben mit Sinn, den uns selbst Leid in unserem Leben nicht nehmen kann. Er schenkt uns eine Identität, die andere nicht ausgrenzt. Er gibt uns eine Zufriedenheit, die nicht an Umstände gebunden ist, weil man etwas empfangen hat, was uns nicht genommen werden kann. Und er gibt uns eine Hoffnung, die allem ins Auge sehen kann, selbst dem Tod. Und das bedeutet nicht, dass dieses christliche Leben oder das, was Jesus anbietet, dieses Leben in Fülle, dieses gute Leben, bedeutet nicht, dass es keine Herausforderung gibt, dass es alles irgendwie so ein happy, clappy life ist, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass es uns herausfordert, weil es mit uns zu tun hat, so persönlich. Aber das macht christliches Leben aus. Und ich fände es spannend, weil wir ganz unterschiedlich auch hier sind, dreht euch doch mal zusammen in den Runden, wie ihr sitzt. Wenn ihr alleine sitzt, dann dürft ihr auch mal kurz aufstehen und an einen Platz gehen, wo noch jemand sitzt. Was macht für dich gutes Leben aus? Was macht für dich das gute Leben aus? Dreht euch mal zusammen und tauscht euch mal darüber aus. Was macht für dich gutes Leben aus? Was macht für dich dieses gute Leben aus? Angenommen, bei Jesus könnte dieses gute Leben zu finden sein. Das glauben wir als Kirche, dass das so ist. Aber wir wollen gerne gemeinsam da unterwegs sein, darüber im Gespräch sein, uns Gedanken darüber machen, uns in diese Richtung bewegen und einen Schritt da gehen, gemeinsam als Kirche. Und angenommen, bei Jesus wäre das zu finden, dann wie sieht das aus? Ja, also der Weg dorthin, ein Leben als Schaf. Und das ist mein zweiter Gedanke. Und das dritte dann der Grund, Leben für Leben. Dieses gute Leben im christlichen Glauben ist verbunden, wie es hier in diesem Text zum Ausdruck kommt, mit einer besonderen Beziehung, könnte man sagen. Und hier wird ein Bild gemalt, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Das ist ein sehr oft verwendetes Bild, auch in der Bibel, von einem Hirten und seinen Schafen. Für Cottbus ist das jetzt nicht das gängigste. Ja? Also man hat hier jetzt nicht ganz so viele Hirten, die irgendwo auf den Feldern rumspringen. In der Zeit damals war das sehr häufig so. Und wir könnten jetzt, wir haben einen Hirten hier auch unter uns, oder er war zumindest mal Teilzeithirte, das war der Joel, aber ist jetzt leider geflüchtet. Also wenn ihr Fragen zum Hirtesein habt, der war mal in den Alpen unterwegs und ist da mit den Schafen rumgekraxelt. Und ein Punkt, was über Hirten damals und auch heute sehr, sehr bedeutsam ist, dass Hirten sehr gut ihre Schafe kennen, ja. Sie können sie sogar unterscheiden, können genau zuordnen, welches Schaf ist irgendwie wo. Manchmal sind ganze Herden zusammen, also mehrere Herden, und die Hirten können sogar bei diesem ganzen Mischmasch, können sie alle ihre Schafe aussortieren und wissen, ah, das gehört zu mir, das gehört zu mir, das gehört zu mir, weil sie sie sehr gut kennen. So, warum muss ein Hirte sein Schaf so gut kennen? Es hat damit zu tun, und das ist leider dann kein Kompliment, es liegt daran, dass Schafe eigentlich so die hilflosesten Tiere sind unter allen. Douglas Macmillan, der ist selber ein echter Hirte, der drückt das so aus. Er sagt, Schafe sind dumme Tiere. Schafe folgen einander und verlieren die Orientierung auf eine Weise, wie es Katzen und Hunde nicht tun. Selbst wenn man sie findet, ist es sehr schwierig, sie wieder einzufangen. Verlorene Schafe rennen in Panik hin und her. Wenn die Siedler in das neue Land gekommen sind, brauchten sie nicht nach ihnen zu jagen, denn Schafe sind langsam, Schafe sind zu wehrlos, Schafe sind zu schwach, Schafe sind nicht flink, Schafe sind die hilflosesten Tiere aller Tiere. Das ist eine Beschreibung von den Schafen. So, worauf will Jesus jetzt hinaus, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, und ihr seid die Schafe? Ich glaube, er sagt damit etwas, was uns im ersten Moment nicht so gut schmeckt. Nämlich, wir sind im Blick auf diese Suche nach dem guten Leben hilflos, orientierungslos, unfällig, völlig abhängig. Er sagt, ich kenne dich sozusagen. Ja, der Hirte sagt, ich kenne dich als Schaf. Und ich weiß, du versuchst es zu verbergen, aber eigentlich bist du völlig abhängig. Dir fehlt es an Selbstständigkeit an ganz vielen Stellen. So, ich glaube, das wollen wir nicht hören. Und vielleicht ist für dich jetzt schon so diese Kategorie von, okay, mit Jesus und Gott und ein christliches Leben ist vielleicht schon ein bisschen dahin. Vielleicht klingt das für dich ein bisschen deprimierend. Vielleicht mit ein bisschen Humor. Ich glaube, dass da etwas ganz Tiefes dran steckt. Zwei Beispiele möchte ich geben, ich glaube, indem wir merken, dass wir völlig abhängig sind. Das erste ist, wir sind begrenzt und abhängig in unserem Verständnis. Erinnert euch mal zurück oder versucht es mal, wie habt ihr vielleicht vor 10 Jahren manche Dinge gemacht? Ja? Also ich war vor 10 Jahren Anfang 20 und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, oh Mann, so, ich habe manche Sachen schon ganz gut gemacht, aber da waren einige Sachen dabei, wo ich jetzt sagen würde, das war, also da war ich wirklich noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ja, hätte mir damals jemand vielleicht mal einen Tipp gegeben, das hätte mir gut getan. Ein bisschen mehr Weisheit hätte ich gebraucht. Ich hatte an verschiedenen Stellen einfach wenig Ahnung. Ja? Ich habe Dinge nicht verstanden und ich war naiv und ich habe gedacht, ich bin ja schon ganz, weiß Bescheid. Ja? Und ich glaube, dass wir an verschiedenen Stellen sozusagen so über uns denken, wie wir vor 10 Jahren waren. Ja? Dass wir ziemliche Einfallspinsel waren. Das Problem ist nur, wenn wir 10 Jahre nach vorne gehen Wie werden wir dann auf heute schauen? Wir werden wieder auf unser Leben schauen und sagen, damals habe ich gedacht, ich weiß, wie der Hase läuft und ich habe vieles noch nicht verstanden. Ich war auch da immer noch ein Idiot. Ja? Und das, wovon Jesus hier spricht, ist, wir sind sozusagen immer Leute, die abhängig sind. Wir verschieben es nur weg, ja? Wir verdrängen das und wir denken, wir wissen schon, wie es läuft, aber wir sind ein bisschen beratungsresistent. Und vielleicht kennt ihr so Leute, ja? Die so sind, natürlich nicht ihr selbst. Zweitens, wir sind auch abhängig in unserer Selbsteinschätzung, in dem, wie wir uns selber anschauen, sind wir, glaube ich, abhängig von anderen viel mehr, als wir oft denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich mich mit Leuten unterhalte oder wenn man hier drüben in Hugendubel geht und da mal in den Büchern schmökert, so zum Thema, wer bin ich, so meine eigene Identität, dann kommen ganz oft diese Themen, so es sollte nicht wichtig sein, was andere von mir denken, und es sollte auch nicht wichtig sein, was andere über mich sagen, sondern das einzig Wichtige ist, wie ich mich selber sehe, ja? Was meine eigenen Ansprüche, dass ich denen gerecht werde und dass ich tue, was ich für richtig halte. Ja? Also es ist nicht wichtig, was die anderen denken. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ist es auf der einen Seite was Befreiendes, ne? Weil man eben sagt, so, ich bin nicht irgendwie abhängig von anderen, was sie jetzt irgendwie sagen, aber ich glaube, dass das im praktischen Leben eigentlich nicht funktioniert. Ja? Stell dir vor, da ist ein Musiker und er macht seit 10 Jahren macht er Musik und hat schon viele Lieder geschrieben und hat seine Musik schon vor ganz vielen Leuten präsentiert, ja, und vorgespielt. Und jeder, den er dann hinterher gefragt hat, hey, wie fandest du meine Musik, sagen ihm, oh Mann, deine Musik war so schlecht. Ja, du solltest vielleicht überlegen, ob du vielleicht nicht doch irgendwas anderes machst, ja. Was würden wir zu so jemandem sagen? Würden wir sagen, du hast ein gesundes Selbstbewusstsein? Wahrscheinlich würden wir eher sagen, du bist eher am Rande eines Wahnsinnigen, ja? Dass du immer noch nach 10 Jahren so beratungsresistent bist und nicht darauf hörst, dass so viele Leute um dich herum sagen, du solltest dir vielleicht was anderes suchen. Und das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber ich glaube, wir können uns selbst nicht Gutes zusprechen. Ja? Wir können uns selbst nicht schön fühlen, nur weil wir ständig zu uns sagen, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön. Ja? Man kann sich nicht selbst in den Himmel loben. Kann man schon, aber ich glaube, das, was wir brauchen, ist viel mehr. Wir brauchen jemanden von außen, der zu uns sagt, du bist schön. Jemanden von außen, der zu uns sagt, du bist ein guter Musiker. Das können wir nicht selber. Wir brauchen jemanden, der uns kennt und der uns sozusagen trotzdem liebt. Und das sind zwei Bereiche, wo wir schon sehen, wir sind viel abhängiger von anderen, als wir das vielleicht manchmal selbst eingestehen wollen. Und das ist, was dieses Bild von dem guten Hirten hier beschreibt. Dieses gute Leben im christlichen Glauben ist verbunden mit einer besonderen Beziehung, in einer Abhängigkeit. Und wir bekommen dieses Leben und wir können dieses Leben bekommen. Und das ist auf der einen Seite sehr schwierig und auf der anderen Seite eigentlich gar nicht so schwierig. Nämlich eigentlich bedeutet es nur, ich folge diesem Hirten. Aber wenn wir diesem Hirten folgen, müssen wir sozusagen, und das ist die Schwierigkeit, auch eingestehen, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Hilfe. Und wir müssen das anerkennen, dass wir jemanden anders in unserem Leben brauchen. Wie das konkret aussehen kann, das wollen wir uns in den nächsten Wochen anschauen. Jesus, diesem Hirten sozusagen nachzufolgen, ihm hinterher. Und es sind 3 Dinge, die wir uns anschauen wollen, die jemanden ausmacht, der sozusagen diesem Hirten folgt. Das erste ist, dass wir wie Schafe mit diesem Hirten unterwegs sind, also mit Jesus im Alltag unterwegs, dass wir werden wie Jesus und dass wir tun, was diesem Hirten, was ihm wichtig war. Also mit Jesus im Alltag unterwegs, werden wie Jesus und tun, was Jesus wichtig war. Und es ist ein Prozess, in dem Gott uns mit hineinnehmen möchte, damit wir einen Schritt auf Jesus zu machen. Und es hat zu tun mit kleinen Schritten, die wir gehen. Ja? Und es hat auch zu tun mit diesem Leben, in dem wir drinstecken, was ich am Anfang gerade gesagt habe, dass wir mit all unseren Herausforderungen, mit unseren Wunden vielleicht, die wir in unserem Leben haben, mit Gewohnheiten, wo wir sagen, boah, am liebsten würde ich mir das ganz anders wünschen, dass wir damit mit Jesus unterwegs sind. Und es beginnt mit kleinen Dingen, ja, so kleinen Schritten, vielleicht zu sagen, ich mache mir ganz bewusst wieder in meinem Alltag einen Termin mit Gott. Ja, ich möchte mir das einplanen. Ich möchte mir Gott in meinem Alltag, versuche ich zu lernen, Gott vor Augen zu haben. Ja, in meinem Chaos, wo ich drinstecke, immer wieder zu sagen, Jesus, du bist die ganze Zeit mit mir. Ja, wenn das stimmt, dass ich dir folge, dann heißt es, dass du jetzt auch gerade da bist. Auch wo ich das Gefühl habe, hier ist gerade Land unter in meinem Leben. Ja? Und das tun wir nicht alleine, sondern das tun wir zusammen. Und deswegen ist Kirche eine Gemeinschaft von Leuten, die sagen, wir wollen gemeinsam diese kleinen Schritte gehen in dieser Abhängigkeit mit Jesus. Und da ist noch jemand mit dabei, dass der christliche Glaube sagt, dass Gott so persönlich ist, dass er in unser Leben hineinkommen möchte durch seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist mit uns und er möchte uns begleiten auf diesem Weg. Also wie kann das aussehen, dieser Weg? Es ist ein Leben als Schaf, wo wir lernen, Stück für Stück diesem Hirten zu folgen. Und das schauen wir uns an, wie das aussehen kann. Und die Frage zum Schluss, die ich stellen möchte, so warum sollten wir das tun? Und wir hatten am Anfang davon gelesen oder gehört, dass Hirten ihre Schafe eben sehr gut kennen. Warum? Weil Schafe so hilflos sind. Und Jesus sagt hier in dem Text in Vers 15, könnt ihr nochmal schauen in den Text hinein, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Hier steht, Jesus kennt nicht nur seine Schafe besonders gut, sondern er sagt, ich gebe auch mein Leben für die Schafe hin. Und das ist, glaube ich, total erstaunlich, was hier beschrieben wird. Weil wer in unserem Leben, der uns wirklich kennt, der wirklich die Dinge kennt in unserem Leben, wo es herausfordernd ist, wo es Tiefen gibt, wer wäre wirklich bereit zu sagen, okay, und ich gehe, ich verlasse dich nicht. Ja? Stell dir vor, du hast ein Smartphone oder ein USB-Stick und darauf sind alle Sachen irgendwie gespeichert, wo du sagen würdest, hier würde ich mir wünschen, dass davon auf jeden Fall niemand mitbekommt. Ja? Was würdest du damit tun? Ja, mit diesen Geschichten, wo du dich schämst, mit den Sachen, wo du verletzt worden bist, mit den Sachen, wo du anderen etwas zugefügt hast. Ich glaube, wir würden versuchen, das Ding irgendwie zu nehmen, irgendwo ans Meer zu fahren und das zu versenken oder irgendwo in einem Safe einschließen. Warum? Weil wir, glaube ich, in uns wissen, dass sich jemand gegen uns wenden würde, wenn er die Abgründe in unserem Leben sehen würde, die manchmal in uns drinstecken. Und Jesus sagt hier, ich kenne meine Schafe. Und er sagt damit, ich kenne euch bis auf den Grund. Und ich gebe mein Leben für euch hin. Also Jesus sagt hier, ich liebe meine Schafe so sehr, dass ich, wenn die Wölfe, die hier in diesem Text beschrieben werden, kommen, selbst zum Lamm werde. Und wenn da steht in diesem Text, ich gebe mein Leben für euch hin, dann steht dann sozusagen eigentlich anstelle von. Jesus sagt also, ich bin der Hirte, der selbst zu einem Opferlamm wird. Ich bin der Hirte, der, wenn der Wolf kommt, lieber selbst getötet wird, gerissen wird. Und ich würde eher mein Leben geben, meinen Ruhm und das Universum verlieren, als dass meine Schafe, dass ich sie sterben sehe. Und Jesus hat es nicht nur gesagt, dass er das tun würde, sondern Jesus hat es getan für unsere Abgründe in unserem Leben, in denen wir drin sind. Und er ist selbst in diesen Abgrund hineingeworfen worden und ist gestorben. Und er macht sich auf den Weg und sucht uns. Es gibt diese Geschichte, wo Jesus beschreibt, dass der Hirte jemand ist, der 99 Schafe zurücklässt, um diesem einen Schaf nachzugehen. Und das bist du. Und das bin ich. So wertvoll sind wir in seinen Augen. Und das ist der Grund, warum wir ihm folgen sollten, weil er uns nicht eben als einen Sklaventreiber behandelt. Und er ist auch kein fremdes Glück, nach dem wir streben, um dann irgendwann enttäuscht festzustellen, dass unsere Erwartungen an dieses Gefühl viel zu hoch waren, dass wir es überschätzt haben, sondern er hat die Erwartungen sogar für uns übertroffen, indem er sein Leben gibt für seine Schafe. Und er fordert dich und mich heraus, diesen Schritt zu gehen. Komm und folge mir nach, dem Hirten, der sein Leben lässt für seine Schafe. Ich kenne dich, sagt Jesus, und ich liebe dich trotzdem in alle Abgründe hinein und ich gebe mein Leben für dich. Und deshalb komm und folge auch du mir nach. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du ein Gott bist, der nicht irgendwo fern ist, sondern der unsere Abgründe kennt und der uns trotzdem liebt und der uns nachgeht und der uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern der uns begegnen möchte. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du so ein Gott bist, der für uns ist und der uns zu sich hinliebt und der uns einlädt, dass wir dir nachfolgen. Danke dafür. Amen.